close was that to a nosedive?
Mega Böe von hinten.
Brauchen wir nicht reden.
Keine Chance. Schade.
Innerhalb von kürzester Zeit frischt der Wind bis auf 30 Knoten auf.
Absolutely flying. Top Gun, Jet Fighter Stuff.
Unüberhörbar die Freude beim norddeutschen Regattaverein.
Die paar Sekunden, die wir da standen und dann gesehen haben, wie die deutsche Flagge am Fahnenmast gesetzt wurde, war unglaublich emotional einfach.
An amazing race and a huge performance from Philip Bull, considering he was battling it out for those bronze medals.
And they're going for the Spinnaker again.
Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge von Viel Wind um nix, dem Podcast aus dem Herzen des Segelsports. Und heute, wer von euch das an dem, heute dem Erscheinungstag, dem 27. Januar hört, der ist wirklich dabei. Aber zunächst mal begrüße ich meine beiden Co-Podcaster Flo in Kiel. Was geht ab?
Moin Toni, grüß dich.
Hallo. Und Jan in Berlin. Was geht da?
Toni, Flo, Tachchen. Alles nice, alles fein. Großes Kino hier in Berlin, hier geht's richtig rund.
So will man das doch hören. Und warum sage ich, dass die Leute, die das hier live am 27. Januar hören, gleich richtig mit dabei sind? Weil nämlich, kleiner Blick hinter die Kulissen, am 27. Januar Jan und ich folgende Sprachnachricht bekommen haben. Und da hören wir jetzt einfach mal zu Beginn dieser Folge rein.
Auf jeden, lass mal einen Podcast machen, so als Dreiergespräch, irgendwie so einen geilen, konspirativen Austausch über das, was da bei America abgeht. Wenn man das noch ein bisschen promoten, wird das gut. Auf jeden, lass mal einen Podcast machen, so als Dreiergespräch, irgendwie so einen geilen.
Ich habe es aus Versehen nochmal angemacht. Ja,
großartig.
Aber
ich dachte, Flo, du sagst das gleiche nochmal, verrückt.
Ja, ich dachte auch, Flo, du klingst nach dem Jahr immer noch genauso.
Natürlich.
Ist das schon wieder ein Jahr her, ja?
Das ist exakt 365 Tage her und Jungs, ich bin richtig froh, dass wir das dann tatsächlich in die Tat umgesetzt haben und auch, dass wir das dann tatsächlich ordentlich promoted haben, so wie Flo das.
Wenn wir das ordentlich promoten, dann wird das geil.
Vor allem haben wir es ja auch relativ schnell an den Start gekriegt, ne? Ich meine, irgendwie, ich habe euch Ende Januar die Sprachnachricht geschickt. Ich glaube, im März haben wir unsere erste Folge produziert. Also irgendwie gefühlt 4-5 Wochen dazwischen und dann waren wir heiß und waren am Start.
Mit
viel Wind und Mix.
Ja. mit ganz viel Wind. Nee, die Energie war sofort da, das stimmt.
Aber das ist ja, was ich immer sage, man muss auch machen. Ne? Und dieses Machen muss man halt auch machen, ne? Nicht nur wollen.
Das bringt uns auch tatsächlich zum Thema heute so ein bisschen.
Das habe ich geplant.
Oder?
Ja. Wahnsinnsübergang.
Wir haben uns vor einem Jahr, und das passt ja auch so ein bisschen in Januar, im Januar hat man immer Bock, vielleicht nochmal über Weihnachtsfeiertage ein bisschen nachgedacht, hat man Bock, mal was Neues zu machen, und wir haben vor einem Jahr was Neues gemacht, läuft, würde ich behaupten, und wer jetzt auch vielleicht ist ja der eine oder andere auch so ein bisschen in der Stimmung, mal was Neues zu machen und oder auch vielleicht endlich mal was überhaupt zu machen nach der Schule oder nach dem Studium. Und deswegen wollen wir uns heute über Jobs im Segelsport unterhalten. Boah. Flo, willst du uns das mal ein bisschen näher bringen?
Hashtag New Year, New Me, oder was?
Nee, Mann, lass mal Podcast machen, da kann man richtig Geld verdienen mit.
Ja. Das ist tatsächlich eine Frage, die ja öfter mal kommt. Und die Antwort ist dann immer, nee, leider kann man mit Podcast überhaupt kein Geld verdienen. Also es ist ja...
Ja, Jungs, wartet mal, mein Manager ruft an.
Ja. Es ist ja leider einfach nicht vorgesehen. Es gibt ja kein Monetisierungstool, das einfach über Klicks quasi irgendwie automatisch Geld generiert. Sonst würden die Leute ja auch, die Hörerinnen und Hörer ja auch irgendwie mit Werbung belästigt werden. Wären sie ja auch nicht. Aber naja, wobei man sagen muss, wenn man schon... Mit dem Merch wenigstens ein bisschen Geld verdienen. Ein bisschen.
Ja, damit decken wir immerhin die Kosten für diese Aufnahme hin, ne?
Ja, genau. Das ist schon mal eine gute Sache. Und ansonsten
wollen wir uns natürlich auch ein bisschen so eine Unabhängigkeit waren und nicht von Influencern, von den Segelfirmen, die man in Deutschland an einer Hand abzählen kann, in irgendeiner Weise von inhaltlich von unserem durchaus investigativen Reportagen irgendwie abhängig machen.
Ja, großartig. Ey, das ist jetzt aber auch mit Blick hinter die Kulissen, oder?
Ja, ist richtig. Ja. Wir drei verdienen oder haben im Segelsport unser Geld verdient.
Und oder werden verdienen.
Oder
Flo hat den Traum noch nicht aufgegeben.
Flo hat den Traum auf jeden Fall noch nicht aufgegeben, aber wir waren ja, oder wir sind halt alle drei ja mal Trainer gewesen und das ist ja zum Glück einer der Jobs, der relativ auf der Hand liegt, glaube ich, wenn man darüber nachdenkt, im oder mit dem Segelsport irgendwie Geld zu verdienen. Und das haben wir aber auch schon breit getreten, würde ich behaupten.
Ja, hier würde ich jetzt nur noch mal unterteilen wollen, ne? Ganz kurz. Also es gibt halt die festangestellten Trainer, die einmal in den Vereinen angestellt sind oder halt in den Landesverbänden oder im Zweifel halt auch über feste Honorarverträge beim DSV, über 200-Tage-Verträge oder was auch immer, die da lustige Verträge haben. Ne, die sind dann halt in ja, ziemlich festen Lohn und Brot. Und dann haben wir noch die Honorarschiene, ne, wovon, glaube ich, das darf man nicht unterschätzen, auch noch ganz, ganz viele rumrennen. Gerade Studenten, die wirklich statt bei Rewe-Regale einräumen, Gott sei Dank Trainer machen. Und die Dritten, die, glaube ich, die Trainer sind die wirklich die selbstständigen Trainer, ne? Die einfach, wo man gegen Cash den Trainer bucht.
Ja. Ja, das Spannende sind halt echt die unterschiedlichen Modelle, die man sich, wenn man sagt, Trainer zu werden, die man sich da quasi aussuchen kann und halt dann ja für sich halt auch gucken kann, was am besten zu einem passt. Ne? Es ist halt eher der Vereinssport, wo es darum geht, irgendwie die Interessen eines Vereines zu vertreten, oder geht man eher so wie Jan dann halt eher in den Nachwuchsleistungssport oder halt wie ich dann letztendlich auch in die olympische oder vorolympische Leistungssport Schiene, wo man dann für einen Dachverband oder für einen Landesverband arbeitet. Oder halt wirklich sagt, okay, ich bin mein eigenes Segelteam und bin da der Coach und man kann mich buchen. Das ist halt das Spannende an der ganzen Sache dann, ne? Dass es halt irgendwie für sich halt auch sowohl von Form als auch von Umfang man entscheiden kann, wie viel man als Trainer im Segelsport verdienen kann. Ich finde das Coole daran, dass es man A, sein Hobby zum Beruf macht. Und zweitens halt auch diesen Wissensaspekt, diesen Wissenstransfer. Ich will Leuten zeigen, wie was geht, da er eins zu eins ausleben kann.
Ja, ich habe mich ja tatsächlich im Sommer, also ich habe ja einen neuen Job seit in den letzten 365 Tagen angefangen und musste mich ja diesen Fragen eigentlich auch im Prinzip stellen. Willst du, also auf welchem Niveau willst du wieder einsteigen? Und auch, willst du wieder in ein Angestelltenverhältnis oder willst du das tatsächlich selbstständig machen? Und habe auch so hin und her überlegt, aber habe eigentlich, glaube ich, beschlossen, dass das für mich so in einem Verein, also auf dem Vereinsniveau, glaube ich, sehr gut passt und halt auch dieses Angestelltenverhältnis dann irgendwie doch gewisse Vorzüge mit sich bringt, die man als Selbstständiger nicht hat. Aber das muss ja jeder selber wissen. Also das ist eigentlich schön, wenn es in einer Branche verschiedene Modelle gibt, weil ich glaube, dass man damit dann auch einfach noch mehr Menschen auch einfängt, ne? Als wenn das eindimensional ist.
Ja. Ja. Spannend ist ja auch, ich habe vorhin mit Toni gequatscht in der Vorbereitung, ich sag mal, hast du dich eigentlich so aktiv auf eine Trainerstelle beworben, also beim Einstieg jetzt? Wir sind beide zum Schluss gekommen, irgendwie, nee, man wird gefragt. Also erstens, glaube ich, wächst man irgendwie in dieses Trainerding ein bisschen rein, glaube ich, wahrscheinlich jeder in seinem Verein so ein bisschen und dann halt weiter in der Ausbildung und dann gibt's halt immer den Punkt, wo man gefragt wird, ob man nicht Bock hat, das und das zu machen. Also bei mir war es halt so, dass der damalige Bundestrainer mich in Berlin um die Ecke von der S-Bahn-Station, die ich am besten erreichen konnte, da haben wir uns in der Kneipe getroffen und hat mich gefragt, ob ich nicht nach Kiel kommen will. So wird man halt Honorartrainer beim HNV damals.
Ja, also das wollte ich auch sagen. Also das Gute sozusagen für Trainerschiene ist natürlich, jeder, der das werden will, hat eine ziemlich hohe Jobgarantie. Ne? Also wenn man sich da ein bisschen Mühe gibt, also ich behaupte, es werden mehr Trainer gesucht, als es diejenigen gibt. Was die Kehrseite aber ist, ist, dass diese Stelle oder dieser Job, ob der Verantwortung, die wir haben, natürlich nicht ansatzweise verhältnismäßig bezahlt wird. Ne?
Amen.
Genau. Ja, also ich bin nicht unzufrieden, ne, überhaupt nicht. Ich habe das auch bewusst gewählt. Ne? Da muss ja jeder für sich abwägen. Ne? Womit will ich mein Geld verdienen? Kann ich das mit meinem Gewissen vereinbaren und so weiter und so fort? Was will ich machen? Was Flo sagte, ne? Hier habe ich den Wissenstransfer, den sozialen Aspekt, das ist mir als Person wichtig. Anders wird man auch nicht Trainer, also die Coaching-Person. Ne? Aber wie gesagt, die Kehrseite ist halt auch, da hängt mit zusammen, dass es halt, man wird halt nicht Millionär, das wird man nicht werden, oder die wenigsten. Ne? Oder wenn man es wird, dann hat das den Nachteil, dass mit Familiegründen dann schwierig ist, ne? Weil man halt wirklich voll Profi-Trainer immer unterwegs ist, dann geht natürlich auch, ne? Das ist aber, was Flo sagte, die Diversität ist da, also man hat die Möglichkeiten alle, ne? Insofern grundsätzlich sich entscheiden, Trainer zu werden, da hat man auf alle Fälle ein safes Einkommen für viele Jahre, ne? Das ist natürlich ein großer Vorteil.
Das ist ja das, was du beschreibst, ist ja so ein bisschen die Krux aller pädagogischen Jobs, ja, ob das Lehrer sind, ob das
Kindergärtner Lehrer verdient schon gut Geld.
Sind. Ja, aber also
oh, jetzt kommen die Lehrer wieder. Tut mir leid.
Na, ich würde halt behaupten, nicht ansatzweise genug, ne? Also nur weil du irgendwie nicht Millionen durch die Gegend schiebst, quasi. Du trägst, wird das nicht irgendwie bezahlt wie ein Banker, aber du trägst ja quasi eine volkswirtschaftliche Verantwortung über, weiß ich nicht, die kann man gar nicht ausrechnen, ne? Also das, aber ich lass mal von den Trainern so ein bisschen weg. Ja. Ich glaube, über Trainer haben wir schon genug geredet, wissen die Leute alle und eigentlich ist ja viel spannender, was man noch quasi werden kann. Und eine Sache, die vielleicht da so ein bisschen anschließt, dass wir einen soften Übergang hinkriegen, sind ja Segellehrer und alles, was mit Segelschulen zu tun hat. Und Jan, nachdem du da schon mal gearbeitet hast, würde ich den Ball einfach mal zu dir spielen.
Segelschule. Was ich am liebsten immer beim Thema Segelschule sage, für mich als Mensch mit Leistungssport-Hintergrund, war das Jobben ursprünglich in der Segelschule, was halt Part 1 ist. Ne? Auch als Student kann man natürlich in der Segelschule jobben. So eine unfassbar geile Erfahrung, mal zu lernen, wie so ein Segelboot, wie einfach das sein kann. Ne? Auf diesen Booten war einfach wirklich ein Mast, ein Großbaum, ein Segel, eine Schot und zu dem Großsegel gab es einen Fall. Die Fock hatte schon keinen Fall mehr, also klar, es wurde einmal hochgezogen, es war einfach fix. Und dann wurde die Fock einfach aufgewickelt am Vorstag. Es gab also einfach im Original nur die Schot zu bedienen. Und das Großfall. Ansonsten gab's nichts, was da irgendwie laufend war. Und die Pinne war eine Gabelpinne. Und ansonsten hatte das Ding einen Kiel. Das waren also völlig vereinfachte Boote. Und dann gab's ein Konzept, in dem hat man einfach in 3 Doppelstunden, also 3x90 Minuten mit einem Trainer und 2 Lernende, denen Segeln beigebracht, nach einem vorgegebenen Konzept. Und bei 80% meiner Segelschüler hat es einfach funktioniert, in 3 Doppelstunden, so dass die mit diesem komplett vereinfachten Konzept, wiederum mit einem nochmal kleineren Boot, aber wieder so vereinfacht, dann segeln in nochmal 10, 15, 20 Stunden, je nachdem, was man dafür für ein Paket gebucht hat, konnten die es dann auch mal vertiefen. Ja, das ist davon abhängig, ob ich es 2-mal die Woche mache oder 1-mal die Woche, ne? Wie oft man dann segeln gehen muss. Und dann haben die da nach 5-6 Wochen ohne Riesenaufwand die Segelscheine rausgehauen. Und auch ohne, dass ich ein schlechtes Gewissen habe, sondern die können jetzt nicht segeln, sondern die konnten danach einfach wirklich segeln. Ne? Weil die nicht abgelenkt waren von irgendeiner Pinnenverlängerung, die waren nicht abgelenkt von 17 Niederholern. Das war einfach eine mega geile Erfahrung.
Ja, inhaltlich spannend ist ja auch, dass es nicht darum geht, ein Boot möglichst schnell zu machen, ne, und genau. Taktik, Strategie im Vordergrund steht, sondern einfach nur, okay, ich kann das Ding sicher von A nach B fahren und weiß auch, was zu tun ist, wenn das mal nicht ganz so safe ist gerade, ne? Also das ist ja komplett inhaltlich anderer Ansatz.
Genau, so. Und ums Geld verdienen, wie gesagt, das konnte ich einmal dort in der Segelschule, habe ich halt dann als, ja, als Segelausbilder nebenbei gearbeitet. Und ich habe dann aber auch, konnte man dort quasi auch so sich als Trainer buchen lassen. Ne? Also dann, da war auch, da gab es halt auch 2, 3 Laser und dann konnten dort Kunden mich quasi als persönlichen Lasertrainer buchen. Das war eine Option. Und die dritte Option ist natürlich, dass ich auch eine Segelschule besitzen kann oder in der Segelschule auch fest angestellt sein kann im Orga-Bereich oder was auch immer. Ne? Also auch dort verdienen wirklich Menschen ihr Lebensunterhalt. Ja? Und auch nicht zu knapp. Wahrscheinlich sogar mehr als Trainer.
Das ist ja das, was man auch bei jeder Diskussion, die wir jetzt irgendwie immer haben, vielleicht nochmal das schwingt immer im Hintergrund mit. Segler oder zumindest jetzt die aus den Vereinen, aus den leistungssportlich orientierten Vereinen kommen, aber ich würde behaupten, auch sonst viele Segler sind ja selten dumme Menschen, wenn man das mal so sagen kann. Mhm. Wir haben beim Leistungssport ja tatsächlich dieses Mantra, dass wir schlaue, also intelligente Menschen brauchen. Und wenn man mal so guckt, wer so erfolgreich ist beim Segeln, das sind, die schmeißen ja meistens neben ihrer Leistungssportkarriere ein Studium. Ne? Also das sind wirklich.
Ja, und auch nicht nur, also auch schlaue Studien, ne? Also die werden dann auch Chemie-Doktor.
Ja, genau. So, ne? Also. Ja, genau. Ja, genau. Nicht BWL auf Sparflamme, sondern wirklich, wirklich gute Sachen. Und das bedeutet natürlich auch, dass jeder Job im Segelsport eigentlich immer in Konkurrenz steht mit halt einem Arzt,
ja.
Ingenieur, was weiß ich, was die Gehaltsklassen dann da so hergeben, ja, weil das sind die Jobs, die Leute eigentlich auch als Alternative auf jeden Fall realistisch machen könnten, ne? Und ist nicht so wie beim, das Verhältnis beim Fußball ist, glaube ich, andersrum. Nicht, dass da nur dumme Menschen rumrennen, das habe ich jetzt nicht gesagt.
Nee, hast du nicht. Du hast nur gesagt, dass du glaubst, es ist andersrum.
Genau, aber dass glaube ich, bei genug Menschen beim Fußball, also genug Menschen sind in den Fußballvereinen, die quasi, wenn sie es irgendwann mal schaffen, dritte Liga zu spielen, quasi, werden sie mehr Geld verdienen als in dem Zeitraum, in dem sie aktiv dritte Liga spielen, als in einem Job, der ihnen sonst realistisch zur Verfügung gestanden hätte in ihrem Leben. Ne?
Auf jeden Fall.
Und deswegen ist es natürlich immer, gerade wenn wir jetzt Thema Segelschule, du sagtest, als Student hast du da so ein bisschen gejobbt, und aber da die Kurve zu kriegen, quasi sind in diesen Segelschulen auch Jobs, die halt eben vielleicht nicht unbedingt einen Ingenieursgehalt abbilden, aber wenigstens in die Richtung gehen. Ne? Mhm. Also das ist, glaube ich, jedes Mal dann irgendwie die spannende Frage, weil sonst machen wir das einfach wirklich nicht genug Leute am Ende.
Und das in der Segelschule, da muss man auch gucken. Ne? Also ich glaube, jemand, der eine gut laufende Segelschule hat, ne? Das ist ja arbeitet, das ist ja auch hier so Autowaschzentren. Ja? Wem so ein Autowaschzentrum gehört, der verdient viel Geld. Aber derjenige, der da dran steht und die Autos wäscht, der halt nicht. Ne? Da muss man natürlich ein bisschen mit Augenmaß messen. Ne? Das ist jetzt aber auch, glaube ich, nicht unser Anspruch hier, das da irgendwie aufzuwiegen. Interessant ist, wie gesagt, dass für mich der Aspekt wirklich in dieser Segelgrundausbildung auch dort Leute, die wieder keinen Regatta-Anspruch haben, dort auf alle Fälle auch mit Segeln wirklich Geld verdienen können. Oder wie Flo schön gesagt hat, das Hobby so ein bisschen zum Beruf machen können, auch nebenberuflich. Da waren auch ganz viele so, sagen wir so, über 50-Jährige, die am Wochenende ein bisschen Segellehrer haben. Also das System war auch so geil. Da war halt eine Liste, da konnte man sich eintragen, wann man arbeiten will. Und da sind halt so viele Leute im Sommer gekommen, die da halt irgendwelche Kurse gebucht haben, dass man da schon, wenn man sich da jedes Wochenende eingetragen hat, wenn man meinte, an dem Wochenende möchte ich arbeiten, Samstag oder Sonntag, einen von beiden Tagen, wurde man dann auch eingeplant. Ja? Und dann hat man da halt an so einem Tag da seine 70, 80 Euro mal dazu verdient. Und da hat sich halt, und war halt auf dem Wasser total entspannt. Ne? Und für viele war das auch einfach ein Ausgleich zum normalen Beruf, ne? Weil du gerade Arzt gesagt hast. Ne? Also der eine, der war Rechtsanwalt und der hat halt jeden Sonntag Segeln beigebracht. Also einfach als für sich als Ausgleich und hat dann aber halt nochmal die Hand aufgehalten. Ne? Also,
ja. Tipptopp.
Ja, deswegen, also das ist eine super geile Sache.
Was ich ja spannend finde, im Segeln gibt es ja auch Handwerksberufe. Also ne, irgendwie nicht jeder hat ja nicht jeder hat ja Bock zu studieren. Man denkt, ey, ich bin halt irgendwie ein Typ, ich bin halt wirklich ja der Handwerker und ich habe total Freude, mit irgendwie aus diversen Materialien was entstehen zu lassen. Ne? Und selbst da gibt's ja im Sägesport gleich zwei Optionen. Ne? Ich kann ja entweder sagen, okay, ich werde Bootsbauer oder ich werde Sägemacher. Das ist ja eigentlich zwei ganz komplett unterschiedliche.
Der Sägemacher ist meistens auch noch ein Planmacher.
Ja.
Per Senninge.
Genau, aber das sind zwei Ausbildungen. Genau, ne? Bootsbauer ist eine Ausbildung und Segelmacher ist
Ausbildung. Ich wollte nur darauf hinaus, dass der Segelmacher meistens gar ganz, ganz selten ja nur noch Segel macht. Meistens machen die ja nur noch per Senning.
Ja, ist das so?
Das ist zum Beispiel eine Frage. Ja.
Ja.
Schön, wie wir uns alle gegenseitig ins Wort fallen. Ich übernehme jetzt einfach mal das Wort. Aber das ist genau der Punkt. Ne? Das ist bei diesen ganzen Handwerksberufen, ich meine, letztendlich, wir leben es ja überall, nicht nur im Sägesport. Ne? Also irgendwie von den Leuten, die in der Bäckerei arbeiten, das ist ja halt auch irgendwie mehr der Roboter, der da irgendwie den Teig zusammenrührt und irgendwie dann in den Backroboter packt, als dass du da wirklich knetenderweise dein Brot zusammenpackst. Ich meine, die Bäckereien musst du suchen, ne? Und so das übertragen.
Ja, aber also hier in Berlin ist es krass im Kommen, ne? Dieses Handwerk, ne? Also in
Kosten. Ja. Da will ich ja genau gerade drauf hin, auch im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeitsfolge, die wir gemacht haben, ne? Es ist halt irgendwie cool, sein Segel von irgendwie der weltweit operierenden Segelfirma irgendwie per Mausklick im Onlineshop zu bestellen und das Ding.
Hast du per Mausklick gesagt?
Oder Arbeit ist das halt, ich meine, ich hatte zu der Zeit, wo ich noch aktiv gesägt bin, hatte ich meinen Sägemacher um die Ecke, ne? Und da haben wir halt echt bei dem auf dem Boden, haben wir auch Säge zusammen entwickelt. Und das war halt irgendwie cool, weil du denkst, okay, wenn das Ding nicht funktioniert hat, also die Beziehung zu dem Sägemacher war halt so cool, man hat gesagt, okay, funktioniert nicht, passt nicht zu unserem Gewicht oder zur Maske oder was auch immer. Und okay, dann ändern wir noch ein bisschen was und dann haben wir dann halt das Segel für uns so gebaut, dass es gepasst hat. Ja. Problem war nur, dass er das nicht rekapitulieren konnte. Also hat er nicht nochmal das gleiche Segel mit der gleichen Performance gekriegt, was du letztendlich dann wirklich dann bei den großen Anbietern hast. Aber ich weiß es nicht, ob man das noch so romantisieren kann, dass du als Segelmacher deine eigene Werkstatt hast, wo du dann halt wirklich dann individuell für dich Dinge entwickelst oder ob es halt wirklich so ist, dass du in einer großen Fabrik irgendwie ein Stück Papier in einen Roboter schiebst und dann sagst, okay, auf Knopfdruck kommt da halt am Ende ein Segel raus. Keine Ahnung. Vielleicht kann uns da mal ein Segelmacher
einladen, ne? Können wir einen Segelmacher einladen, aber ich...
Das schreit ja nach einer Folge auf jeden Fall. Das schreit
nach einer Folge
vor allem auch,
also mit dem anderen Toni.
Mit dem, das ist auf jeden Fall richtig, weil die Frage ist ja auch so ein bisschen, wir kommen jetzt ja sehr aus den One-Design-Klassen oder auch aus das, was auf der North Sales Webseite One-Design heißt, also auch 420er zum Beispiel, und wo wir beim Thema große Firmen sind, ne? Aber was ist denn jetzt, wenn ich in irgendeinem Ostseehafen bei meiner X99 mal das Großsegel kaputt, wo kaufe ich dann da überhaupt ein Segel? Auch bei North oder lohnt sich dann da tatsächlich einfach in Kiel beim Segelmacher reinzugehen und zu sagen, pass mal auf, meine Möhre liegt da unten, kommst du mal mit dem Zollstock rüber und machst mir mal ein Groß? Ich weiß nicht, wie das funktioniert überhaupt.
Oder? Also so hätte ich jetzt den Eindruck, also da stecke ich jetzt auch natürlich, wir wissen das nicht tief genug drin, aber der Eindruck ist ja schon so, dass überall in den Häfen noch irgendwelche Sägemacherbuden sind, ne? Weil die wahrscheinlich genau da ihr Geld verdienen, ne? Weil die verdienen kein Geld mit Segel herstellen, sondern ich glaube, die sind dann im Reparieren relevant.
Ja.
Ja, und das gleiche Thema genau bei den Bootswachern. Ich glaube, da kann man das 1:1 thematisch übertragen, ne? Es ist halt so, dass du sagst, du hast ja eine kleine gemütliche Werft irgendwie, entweder an einem See oder auch irgendwie meinetwegen an der Ostsee, machst da halt irgendwie, kommt einer an und sagt irgendwie, ja, bau mir mal ein Holzboot. Ich weiß überhaupt nicht, ob das, also Holzboote A überhaupt noch gebaut werden, so richtig von null auf, oder ob die noch nur repariert werden. Oder ist es halt auch wirklich so, dass du sagst, okay, ich bin hier, keine Ahnung, in einer komplett sterilen Halle und sieh zu, dass ich dann meine G-Code Geheimrezeptur zusammenkippe und das halt auch wieder in irgendeinen Roboter packe, der da für mich dann zwei Formen zusammenschiebt, ne? Das ist halt...
Also ich feiere
das manchmal, glaube ich, eine sehr romantische Vorstellung.
Ja, ich glaube, also Ein ehemaliger Sportler von mir ist jetzt gerade Bootsbauer oder wird gerade Bootsbauer. Der müsste jetzt
ja, im
zweiten Lehrjahr sein. Und da weiß ich auf alle Fälle, dass der da Berufsschule in Travemünde hat und sein Ausbildungsbetrieb wirklich Bootsbau in Magdeburg. Ne? Und der wird einfach wirklich ganz klassisch Bootsbauer. Also ja, Flo, sowas gibt's noch. Und auf der anderen Seite kenne ich aber auch die Läden, also ne, bei euch in Hamburg da, Kemmerer Ufer ist ja auch eine Werft sozusagen, ne? Die machen ja auch viel Bootsbau und verdienen Geld mit Bootsbau, ne?
Ja, das ist tatsächlich ja fast eine Rarität. Also, dass in einer so umkämpften Klasse wie 420er, 470er da einer ist, der tatsächlich dort vor Ort in Hamburg weltbesten Boote baut, ja, in Handarbeit, das ist schon einfach krass. Und ich glaube, dass man diese Nischen auch immer noch ja sich aufmachen kann, wenn man nur genug Energie und vielleicht ein bisschen Glück hat, ne? Der Michael, wo wir bei der Nachhaltigkeitsfolge waren, hat er die Jungs von Greenboats angesprochen, die jetzt auch Boote bauen, wenn ich es richtig verstanden habe, aber hauptsächlich ja erstmal am Werkstoff getüftelt haben ohne Ende, ne? Also da ist mehr Potenzial und mehr Möglichkeit, als man sich das immer so vorstellt, wenn man nur einfach mal drüber nachdenkt, weil natürlich kennt jeder den Bootsbauer, der quasi, das soll jetzt nicht abwertend klingen, aber der halt Winterlagerservice und kleine Reparaturen macht, ne? Da bin ich auch jedes Mal absolut beeindruckt, wenn du wenn du da einen Laser hinfährst oder einen 420er mit, wo die Hälfte irgendwie nicht mehr da ist und dann gehst du zwei Wochen später wieder hin, um den abzuholen und dann sagst du, ey, du hast doch einfach heimlich ein neues Boot gekauft. Was ist denn hier los? Ja, so, das ist, also auch bin ich wirklich und komme ich auch mit meinen handwerklichen Fähigkeiten auf jeden Fall nicht hinterher. Aber da gibt es ja, also auch das ist ein Riesenbereich, glaube ich, wo Potenzial ist, wenn man halt seine Nische nur sucht und kreativ genug ist.
Ja. Ne? Ja. Ja, auch hier abseits vom klassischen Boot, ne, irgendwie in Kiel gibt es ja noch dieses Boardlab, das hatten wir, glaube ich, auch in der Folge mit Michael, wo die dann sagen, okay, abseits von den ganzen Surffirmen, die irgendwie auch alle ihre Fabriken irgendwo sonst wo in Asien haben, kannst du bei uns halt auch individuell dein Board mit nachhaltigen Materialien aus Holz und so dir selbst zusammenbauen, ne? Und das fand ich auch cool irgendwie, dass du sagst, okay. Also, dass sie dich dann halt auch anleiten, dass du unter deren Anleitung dir dein persönliches individuelles Board leimst dann letztendlich. Und dann, egal, ob jetzt Kite oder Surfboard oder halt auch jetzt das Support irgendwie, da sind die ja dran, da was zu entwickeln, ne? Was halt,
ja, halt, boah, da habe ich ja spontan so krass viel Bock. Das nur mit Modellbooten.
Ich wollte gerade sagen, ich brauche
doch kein Modellboot. Ich mache einen Laden auf, eine Werft, wo die Leute sich ihr eigenes Modellboot bauen. Boom!
Siehste. Ja. Und dann bringst du noch Modellbootsegeln bei.
Genau. Dann ist der Rundum-Shop im Stadtpark auf jeden Fall. Ich habe es gerade schon so ein bisschen angedeutet mit dem Winterlagerservice. Auch das ist ja was alle, also überall liest man, dass gerade auch jetzt in den letzten zwei Jahren der Segelsport boomt, der Gebrauchbootmarkt boomt, alle kaufen Boote oder Wohnwegen, also eins von beiden oder beides. Und die müssen ja im Winter alle irgendwo hin. Also
ja,
damit lässt sich doch Geld verdienen, oder?
Sowas von.
Wenn man es jetzt mal so Platz formuliert.
Also kann ich nur eigene Zahlen präsentieren. Ich habe mal jetzt hier versucht, unsere Schlauchboote im Winter, ja, also wir in Brandenburg haben ja nicht, ist ja, wir haben ja, wir mieten uns ja in die Vereine ein oder so auf, ne? Auf, wenn sie uns mögen, ihren Dachverband mögen, dann dürfen wir da ein Motorboot hinstellen. aber da ist natürlich in den Hallen auch kein Platz, ne? So, das heißt, wir haben jetzt keinen Unterstellort in einer Halle für die Motorboote. Insofern habe ich jetzt hier seit Jahren versucht, jedes Jahr aufs Neue wieder irgendwo diese Motorboote unterzubringen. Und der Versuch, das mal kommerziell unterzustellen irgendwo, da das ist der blanke Wahnsinn. Ja, also ja. Ein Angebot, was wir bekommen haben, war für ein Schlauchboot mit Hänger für 350 Euro im Monat und das war schon zu 50% reduziert. Also normal gibt er den Platz für 700 Euro im Monat raus. Ja?
Ja.
Und er sagt halt, was? Er sagt halt, hier in Berlin-Brandenburg, ich kann auch 1500 nehmen und die Leute nehmen das, ja, weil die wollen halt, dass ihr Boot nicht irgendwo draußen, ne, also wirklich Hallenplätze, Wahnsinn, ne, und auch wenn einfach nur irgendwo draußen hinstellen unterm Zelt, das ist Goldstaub, ne, da wissen ganz, ganz viele Vereinsmitglieder gar nicht, was ihr Verein ihnen abnimmt, wenn sie da auf dem Vereinsgelände ihre Boote stehen lassen haben dürfen, also das ist wirklich krass.
Und wenn man dann noch irgendwie tatsächlich den Service dazu anbietet und da machen wir ja ein paar Jobs auf, weil das sind ja auch, wenn man so in die ganzen Marinas guckt, da sind ja Leute angestellt, genau, zum Kranen, zum Kärchern, Reparaturen zu machen, also da wuselt es ja nur so von Menschen. Ich weiß nicht, also ist das eine Ausbildung oder wie landet man da? Sind das Bootsbauer?
Das weiß ich gar nicht.
Oder
also wahrscheinlich auch. Also ich glaube, der Personalmangel in so einem Bereich ist auch wieder einfach zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle sein, sich nicht doof anstellen und dann kann man da ohne irgendeine Ausbildung von dem Chef, der das ist ja nicht direkt eine Werft, sondern das ist ja meistens dann so ein kleiner Hafen oder was, ne? Oder eine Marina. Ich glaube, die suchen auch händeringend Menschen, die ihre Daumen am rechten Fleck haben, ne?
Spannend dahinter ist ja das Geschäftsmodell, ne? Dass du sowohl im Sommer wie auch im Winter mit den unterschiedlichsten Serviceleistungen so Geld verdienst, dass sich das am Ende lohnt, ne?
Ja. Und am Ende vermietest du halt Platz, genau, ja, und dann noch den Service dazu, genau. Ja,
ist das dann aber ein Saisongeschäft? Also im Sommer sind ja dann alle ausgeflogen, machst du dann nur noch Reparaturen oder?
Na, im Sommer musst du, glaube ich, deinen Hafen managen, ne? Also da hast du bestimmt genug Leute, die da irgendwie.
Ja, gut, wenn du den Hafen hast, stimmt.
Ja, oder?
Wenn du die alte Scheune irgendwo auf dem Land hast?
Ja, ne, ja, genau. Die alte Scheune auf dem Land, die ist Kapital, ohne Ende, ey. Für sowas. Mhm. Also wie gesagt, ich hätte mein Schlauchboot für 150 Euro, so eine Scheune, bevor du dann nichts einnimmst, ist ja auch immer noch Geld, ne? Also,
ja. Ja, das ist auf jeden Fall eine große, spannende Sache auch, ich finde, die immer so ein bisschen vergessen wird, wenn man total darüber redet, wie man irgendwie mit Segeln Geld verdienen kann. Ja. Also gerade in dieser Peripherie, Fahrtensegeln ist ja viel los, würde ich behaupten. Ne? Also,
aber vor allen Dingen sind halt da die Preistreibenden bei diesen Winterlagern sind ja gar nicht die Segler, ne? Sondern das sind die Plastik-Motorbootfahrer. Ne? Also,
das stimmt.
Ja. Weil das werden ja wirklich immer mehr und immer größer. Und die kosten ja auch, wenn man da mal, also ich habe keine Ahnung, aber die kosten ja verhältnismäßig auch nicht mehr viel. Ne? Also wenn man sich mal überlegt, so ein Angeber-Motorboot, keine Ahnung, vor 10 Jahren, erst jetzt gegen Inflation gerechnet und gegen Gebrauchboote, wie viel es gibt mittlerweile, die fallen ja fast da auf die Straße. Also.
Ja, habe ich wirklich überhaupt keine Ahnung, aber wenn man jetzt nicht nur über Segeln redet, sondern auch tatsächlich über Wassersport, dann macht man natürlich ein richtiges Fass auf. Ja,
das stimmt.
Das stimmt.
So, und jetzt packst du in diese Marina noch eine Segelschule. Und Modellbootsegel.
Ja, ich dachte mir, mir reicht ein kleiner Hafen.
Ja.
Für so ein paar Modellboote reicht nämlich auch eine kleine Halle.
Ja, richtig.
Und ein kleiner Topfgelcode und dann passt das auch. Hm. Kommen wir mal vielleicht so ein bisschen eher zu diesen organisatorischen Dingen. Also, wir haben. Natürlich braucht jede Segelschule einen Chef und jeder Hafen irgendwie einen Manager oder so. Aber ich glaube, es gibt einen Riesenbereich und das sehen die Leute auch irgendwie immer nicht so richtig. Es gibt einen Haufen, oder eigentlich kannst du ja fast jede Branche auch mit Segelbezug machen, wenn man denn irgendwie guckt. Also
wenn du BWL studiert hast.
Aber auch ein Arzt, den wir schon als Beispiel hatten. Ne? Ich kann mich ja als Arzt, als sagen wir mal, ich bin Orthopäde, kann ja. ich mich ja durchaus im Laufe meiner Karriere irgendwie immer mehr mit Laserseglern unterhalten und immer viel gucken, dass ich da irgendwie Kontakt halte und die dann bei mir in die Behandlung kommen. Und dann irgendwann bin ich der totale Experte für die Laserknie oder so, ne? Und dann habe ich auch irgendwie das geschafft, in meiner Branche mir diesen zumindest den Kontakt, also ich glaube nicht, dass man von Laserseglern alleine überleben kann als Orthopäde, aber
ja, zumal ich neulich einen Vortrag gehört habe, Toni, in unserer Trainerausbildung, dass der Laser ja, wenn man es richtig macht, überhaupt gar nicht gefährlich ist für die Knie. Ja? So, also das, als Orthopäde kommst du da nicht weit. Musst du den anderen musst du dich um Soling um Starboard-Vorschutter.
Starboard-Vorschutter kümmern, ja. Ja, aber du weißt, was ich meine, ja. Gerade, also der Klassiker ist natürlich der BWL-Student, der sich danach ENIF oder Marketing oder was weiß ich was, Flo, wo man sich dann
Lass mal Podcast dann machen.
Man muss sich ja dann eine Nische suchen und die Nische kann ja der Segelklamottenhändler oder ein Bootshändler oder was weiß ich was sein, ja, wo man dann mit diesen Skills halt eben mit dem arbeitet, was man eigentlich gerne hat.
Ja, man muss, glaube ich, nur eine Idee und eine Vision haben. Was mir noch eingefallen ist, aus dem, was hier in Kiel an der FH läuft, da gibt es ja die Yacht Research Unit. Und da hat der Leiter hat sich da ein Geschäftsmodell aufgebaut, was es nur dreimal auf der Welt gibt. Also es gibt halt in Modellform Messwagen für die Strömungen an Booten und Segeln. Und ich weiß das, weil ich mich da mit Hannes Baumann mal drüber unterhalten habe. Der hat ja eigentlich auch Schiffbau studiert an der FH und im Zuge dessen seine Thesis an dieser Yacht Research Unit geschrieben. Und was machen die da? Die in Modellform prüfen die quasi die Strömungen, die an Segelprofilen quasi auf eine Yacht wirken, in Form von einer Messwaage, die da drunter ist. Und damit hat er quasi sich so ein Geschäftsmodell aufgebaut, dass er unter anderem AC-Kampagnen begleitet und dafür die sowohl Boote als auch Segel optimiert. Spannendes Geschäftsmodell auf jeden Fall.
Ja. Das ist tatsächlich, also da machst du jetzt auch ein Fass auf schon wieder, weil das gerade so der wissenschaftliche Ansatz auf den Segelsport, das haben wir bis jetzt komplett ausgeklammert, ne?
Ja.
Ich habe bei den Motten früher war ein Mensch sehr aktiv, der auch eigentlich, der hat sein Geld dann mit einer Firma verdient, die hieß Tactical Aspects in Sailing. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob sie noch gibt, aber der wurde überrannt von Anfragen, ne? Hat Sachen gerechnet und so ein Kram. Wenn du in ich weiß nicht, wie was man studieren muss, dass man so Materialforschung macht. Ich glaube, das sind auch Ingenieure am Ende.
Mhm.
Ne, dann
Werkstoffkunde,
das gibt's ja auch. Genau, Werkstoffkunde, so ein Kram, dann machst du viel mit Kohlefaser und schwuppsiwupps bist du bei irgendeiner Firma, die einen Mast nach dem anderen rauskommt.
Ne? Sind wir bei FES, sind wir da ziemlich schnell auch, ne?
Oder bei FES, ja, genau. Ja. Also
die bauen ja nicht nur Boxen, die bauen ja auch Teile für
Segel. Laserpinnen.
Laserpinnen zum Beispiel.
Ja, aber auch, also die vermessen ja komplette Boote. Also ich weiß, dass Erik und Tommy und 49er auch da drin haben, um zu gucken, ob der Mastschuh gerade ist und so, ne? Also das ist ja.
Also da bist du wirklich quasi, kannst du wirklich ja sehr viele Dinge, die erstmal auf dem Papier überhaupt nichts mit Segeln zu tun haben, dann doch, wenn man halt eben die richtigen Bewerbungen schreibt und die richtigen Praktika macht, quasi in die Richtung schieben immer.
Also wie Flo. Flo hat ja gesagt, er macht Marketing, ne? Und dann macht er bei uns hier im Podcast mit, weil er sagt, ich habe ja auch einen Segelbezug. Und vermarktet es ja auch.
Ja, ne? Zum Beispiel, ja.
Hat er eigentlich...
Jetzt wird nur noch das mit dem Geld.
Segeln reingezogen. Ja, hat er. Dann wirst du schon noch dein Lied. Hast du schon angefangen mit Sponsoring? Hast du dich ja schon auf den Markt geworfen als Berater zum Beispiel? Ja, halt auch noch den Bereich.
Ja, also, ja, aber guck mal, wer hätte vor 10 Jahren gedacht, wenn du halt irgendwie, keine Ahnung, als Systemingenieur bei einem Formel 1 Rennstall bist, dass du jetzt auf einmal auch eine AC-Kampagne optimierst, ne? Ja, ja.
Das stimmt. Ja. Sitzen ja. da die ganzen Motorsport-Verrückten sitzen da auch und facken sich, dass sie da jetzt irgendwelche blöden würden viel lieber irgendwelche Heckspoiler durchrechnen und müssen da jetzt blöde Foils.
Müssen jetzt irgendwelche Fahrräder ergonomisch auf dem Segelboot einbauen.
Wirklich.
Ja. Ja, oder noch ein Beispiel irgendwie aus der Vergangenheit meiner Zeit beim Sentient Germany. Hatten wir ja eine Software-Firma als Sponsor und dann ging es ja darum, dieses ganze Thema, irgendwie, wir müssen den Segelsport mal transparent kriegen. Wir müssen irgendwie mal in Echtzeit abgebildet kriegen, was da eigentlich auf dem Wasser los ist. So, und dann Grundlage dafür waren halt diese GPS-Tracker und da waren halt krasse Software-Ingenieure, die quasi diese Selling Analytics programmiert haben. Das hat sich ja alles jemand ausgedenkt. Also eigentlich federführend ein Kopf, der dann halt natürlich ein Team hat von Leuten, die hinzugearbeitet haben, die sich quasi dann überlegt haben, okay, wie kriegen wir diese Daten visualisiert? Ne? Also selbst als Programmierer kannst du, wenn du willst, einen Segelsportbezug haben.
Richtig, ja. Ja. Aber Toni wollte ja eigentlich auf die ganzen Funktionäre noch hinaus, ne?
Wollte ich? Ja.
Du hast irgendwie mit Funktionären angefangen. Also hast du ein bisschen Organisation, hast du gesagt. Organisation.
Na, das stimmt, ja. Also, weil das wieder davon ausgehend eigentlich, aber eigentlich haben wir das jetzt viel besser beleuchtet, als ich das jemals gekonnt hätte, weil im Prinzip wollte ich nur mal den Ball nochmal zu diesen Gehaltsklassen der studierten Leute quasi spielen, ne? Ja. Und da liegt es halt dann immer nicht so auf der Hand, aber wie gesagt, vom Arzt bis zum Ingenieur kann ja jeder quasi eigentlich in seinem Feld dann auch noch einen Segelbezug herstellen Karriere. Ja. Und das ist eine gute Sache. Aber wenn du Funktionär ansprichst, dann lass uns drüber reden.
Hinaus, genau, ja.
Ja, dann mach doch.
Mach ich auch. Ja. Also würde die Gelegenheit nochmal nutzen wollen, weil ich habe das jetzt in der Vergangenheit, ich sag mal in den letzten 2-3 Monaten relativ oft wieder gehört, dass Leute glauben, dass die ganzen Vereinsvorsitzenden oder Verbandsvorsitzenden oder auch die Vorsitzenden im Präsidium vom Deutschen Seglerverband, dass die da Geld für bekommen. Ne? Das würde ich nochmal ganz, ganz klar sagen, nein, die machen das alle wirklich, wirklich ehrenamtlich. Hier kriegt niemand Geld, weder in unseren Landesverbänden noch in den Vereinen. Alles, was da Vorstand ist, die machen das wirklich for free. Also die können natürlich ihre Reisekosten abrechnen. Ne? Aber das war es dann auch. Ne? Und genauso ist es witzigerweise, wir auch schon mal beleuchtet haben, in dem Wettfahrtleiter-Schiedsrichter-Bereich. Ne? Auch die kriegen quasi kein Geld dafür, weil wir haben, die Trainer kriegen alle Honorar. Ne? Das gibt es ja nicht. Die machen das alle wirklich, also 95% machen das einfach wirklich for free. Und nichtsdestotrotz gibt es natürlich einen Funktionärsbereich, der auch Geld verdient. Und das sind im Endeffekt im ich weiß gar nicht, wie viele Leute. Deutschen Seglerverband angestellt sind, ne? um den Verband zu am Laufen zu halten. Da sind ja immer in dem Trainerbereich von Sportdirektion an natürlich und nach unten fest angestellte Personen, aber die nicht Trainer sind, ne, sondern Sportdirektoren, die haben da ja auch Werkstatt und was weiß ich nicht alles, ne? Derartige Funktionäre gibt es. Und ansonsten in den Vereinen haben wir auch in den Großvereinen, ich meine, da kennt Toni sich besser aus als ich, aber ich weiß, dass auf alle Fälle überall irgendwelche Geschäftsstellen noch sitzen, wo Leute Geld verdienen und einfach den Laden dort am Laufen halten. Oder wir haben auch Hafenmeister, ne, oft.
Ja. Mhm. Also analog zu den, so ein bisschen, was wir bei den Marinas schon hatten, gibt es natürlich eine Verwaltung in größeren Vereinen. Manchmal ja auch, sind ja auch die, die Häfen oder die Steganlagen gar nicht Teil des Vereins, sondern auch wieder eine extra Verwaltungsstelle. Also wenn ich mal nach Kiel gucke zum Beispiel, wir halten uns da alle immer in Schilksee auf, wie selbstverständlich, aber das ist ja, das gehört ja nicht alles dem Kieler Yachtclub, ne? Sondern das ist
Kiel GmbH.
Genau, und trotzdem hat der Kieler Yachtclub halt aber auch nochmal eine Verwaltung, ne? Also da sind auf jeden Fall Stellen auch ja im Bereich Buchhaltung zum Beispiel und auch im Bereich einfach quasi Vereinsmanager oder also auch in der Führungsposition quasi unterhalb der ehrenamtlichen Vorsitzenden gibt es bei den großen Vereinen und Verbänden ja Stellen und ja auch im DSV. Ne? Die hat ja jeder.
Genau, da gibt es auch einen Generalsekretär, ne?
Zum Beispiel. Ja, aber auch jedes Präsidiumsmitglied hat ja im Prinzip seinen festen Angestellten, also mindestens einen festen Angestellten, genau, der quasi der Vollzeit arbeitende, verlängerte Arm im Präsidium ist quasi. Ne? Also
ich würde mal zum Abschluss vielleicht noch ein Kapitel aufmachen.
Boah, hast du einen Abschluss?
Ich habe noch so gar nicht gesehen. Ich glaube, ich habe was wir noch gar nicht besprochen haben, ist, dass man ja selbst, wenn man auf ein Boot steigt, und Segeln auch Geld verdienen kann.
Ach so?
Ja, also das ist halt irgendwie, ich habe da überhaupt keinen Eindruck drin. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dieses ganze Thema Segeln als Profession, also Profisegler, soll es ja auch geben. Mhm. Ich weiß, und das ist ja immer so ein bisschen ein Problem in Deutschland, wo jemand anderen dafür bezahlt, dass man quasi das Hobby ausführt, wird's ja gleich, dann wird ja nicht mal über Geld gesprochen und irgendwie, wir machen ja alle, sind ja nur Freunde hier und so weiter und so fort. Ist ja immer ein bisschen komisch, aber es gibt ja durchaus auch Leute in Deutschland, die dafür bezahlt werden, dass sie auf ein Regattaschiff steigen und um die Wette segeln.
Ja.
Aber keine Ahnung, wie man da rankommt. Ich weiß es nicht.
Ist was wir mal crowdsourcen müssen, glaube ich.
Ja.
Wer von euch da draußen hat schon mal Geld fürs Segeln bekommen? Und wir reden nicht von einem Abendessen, sondern tatsächlich wirklich einen Schein auf die Hand. Also das ist eine spannende Sache, weil natürlich gibt es einen Weg rein. Ja, und
du doch, oder nicht, Toni? Ich kann mich erinnern, als ich noch in Hamburg war und du in Potsdam, als es noch andersrum war, bist du doch immer mit Hermann Segeln gewesen, oder?
Ja, aber das war tatsächlich für Kost und Logis.
Ja, also das, okay, aber du warst damals auch richtig armer Student und du hast dann richtig krassen Hotels gewohnt und so.
Ja, das stimmt schon. Ja, ja. Das stimmt schon, ja.
Also gefühlt war das doch auch hier wie ein Schein auf die Hand, weil so ein Wochenende damit das, machen.
Genau, also worüber Jan jetzt angedeutet hat, ist die damals noch relativ aktive Beneteau 25 beziehungsweise Plateau-Szene. Heutzutage gibt's das, glaube ich, nicht mehr so richtig. Eher im Prinzip das, was heutzutage die J70 ist, also sportliches Kielboot für 4 bis 5 Leute. Und da gibt's natürlich dann, also auch in der J70 gibt's ja Leute, die das segeln wollen und das Geld mitbringen und sich junge Muskeln vorne rein, also entweder junge Muskeln aufs Vorschiff oder halt eben auch junges Gehirn auf die Taktikerposition irgendwie setzen. Und das ist auf jeden Fall ein guter Einstieg in diese Szene. Ich glaube, der ganze ORC-Bereich zum Beispiel ist auch voll von solchen Konstellationen. Und das bringt uns vielleicht zu auch noch mal einer Frage, wie kriegt man denn jetzt, also wir haben jetzt einen Haufen Sachen und Möglichkeiten irgendwie aufgezeigt, aber wie kommt man da jetzt ran quasi, also was mache ich denn jetzt, weil das ist ja keine also natürlich muss ich, wenn ich da irgendwie mit J70 Segeln Geld verdienen will quasi, dann muss ich natürlich ein gewisses Resümee mitbringen und gewisse Erfahrung, aber im Endeffekt ist das auch schon das halbe Geheimnis. Ich muss halt einfach, wenn ich Bock habe im Segeln irgendwas zu machen, muss ich halt viel segeln, so dumm das klingt. Ne? Und
also ich finde, wir haben da ja eine grundsätzliche Struktur vorgegeben, also mit für Kids oder junge Erwachsene mit in den Vereinen, da ist der Weg, glaube ich, zur Junioren-Bundesliga oder dann zur richtigen Bundesliga nicht mehr so weit. Und von da dann, wenn sie Bock haben, bei den richtigen Gesprächen dabei sind, ein bisschen mit Ohren offen durch die Gegend laufen, ist doch der Sprung dann auf den richtigen Zug, der vorbeirollt, nicht mehr groß, oder? In so eine Szene rein.
Nee, das glaube ich auch überhaupt nicht. Was ich halt wichtig finde, ist, dass man sich eigentlich in den richtigen Bootsklassen dann vorbereitet. Mhm. Weil das sind ja schon leistungssportliche Aspekte. Und wenn ich dann mit 22 dann irgendwie dastehe und so, bist jetzt gesegelt, naja, so ein bisschen, will jetzt keine Bootsklasse in die Pfanne hauen, aber es gibt schon die, wo die Leute dann die Ohren spitzen, sagen, ah, du warst mal ein guter 420er Segler, ah, okay, so, ne, oder du warst mal, egal, so, ne, und wobei das auch durchaus, solange man irgendwie ein bisschen sportlich ist und die Fitness mitbringt, ja, überhaupt nicht sein muss, dass man großartiges Resümee hat, um auf einer J70 Vorschrift zu machen.
Ja, und Konsistenz, ne, also du musst halt, wenn du zusagst, dass du kommst, dann musst du halt kommen. Ich glaube, das ist heutzutage gerade bei den jungen Erwachsenen, wenn du da einer bist, der genau was du sagst, der gerade ausdenken kann, der weiß, worum es geht, der muss nicht Weltmeister gewesen sein, Deutscher Meister gewesen sein. Aber wenn er sagt, er kommt und macht dann seine Arbeit gut und dann kommt er auch und macht seine Arbeit gut, ich glaube, das ist die halbe Miete.
Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall. Das Zauberwort, was man an der Stelle vielleicht nochmal sagen kann, ist Netzwerken, ne?
Ja, das meine ich mit dem Zug, wenn der vorbeirollt, ne? Dann
genau, ja.
So, und den muss dann ins Rollen bringen auch.
Ja, na und je mehr du mit den Leuten redest und je mehr du da bist und ja, halt nicht schüchtern sein und die Leute, also es klingt immer so ein bisschen komisch, aber im NAV ist ja auch wie in vielen anderen Vereinen einmal die Woche abends halt einfach eine Wettfahrt zum Segeln gehen einfach, dass es einen Anlass gibt, dass man segeln geht, ja. Drachentrainingswettfahrt heißt das im NAV. Im HSC heißt das Känguru-Regatta, ist ja auch egal, ne? Und wenn man sich da ist um 18.30 Uhr Start und wenn man sich um 17:45 auf dem Steg stellt und sagt, hallo, hier bin ich, wer nimmt mich mit, dann kannst du eigentlich garantiert davon ausgehen, dass du segeln gehst an dem Tag. Ne? Und dann da kriegst du natürlich jetzt kein Geld. So, da gehst du bei irgendwem Drachen segeln und ich weiß nicht, wahrscheinlich wird es nicht besonders gut, weil man ist ja nicht eingespielt oder so, aber das ist der erste Schritt.
Ja, genau.
Ne? Du bist einfach da, du zeigst dich, du machst mit und wenn man da ein halbes Jahr jeden Donnerstag steht, dann kannst du wissen, dass du auf irgendeinem Boot mehr oder weniger eingeplant bist, bis auf Weiteres. Ja. Ne, dass du dazugehörst schon. Also, und da muss man auch noch nicht mal richtig Mitglied sein. Das kommt dann hinterher. Also.
Ja, das ist.
Das ist krass, glaube ich. Und Flo, ich glaube, du hattest aber auch noch ein weiteres Thema, wie man ein bisschen Geld verdienen kann beim Segeln.
Ja, yes, auch.
Also, tatsächlich auf dem Boot.
Naja, es ist halt irgendwie gesagt, die eine Sache ist halt irgendwie, steige ich auf Boot, um Rennen zu fahren oder. Es gibt ja auch Leute, die mich dafür bezahlen, dass ich deren Boot von A nach B bringe. Also sprich, das ganze Thema Bootsüberführung finde ich genauso spannend, habe ich auch überhaupt gar keinen Einblick drin.
Also, also was ich vom Sehen und Hören, ne, weiß man halt, dass Leute, die ihre Superjachten irgendwo da im Mittelmeer rumliegen haben, ne, zu gewissen Jahreszeiten ihren Urlaub im Mittelmeer machen. Und dann gerne ihre Yacht aber auch in der Karibik haben wollen und dann einfach wirklich professionelle Crews anheuern, die ihre Yachten dann über den Atlantik rüber segeln. Das ist okay. Das gibt es. Ne? Da habe ich allerdings auch keinen Einblick, wie man da reinkommt. Wenn da draußen jemand ist, der uns sagen kann, wie man in die Szene reinkommt, dann immer her damit.
Das gibt es ja nicht irgendwo, ich weiß nicht, gibt es irgendwo eine Internetseite, wo ich sage, okay, ich brauche jetzt irgendwie für die Yacht in der Größe brauche ich für, keine Ahnung, Überfahrt über den Atlantik brauche ich jemanden, der die und die Qualifikation, Erfahrung, whatever
hat. Also weiß ich nicht, ob es eine Internetseite gibt, aber das Stichwort da ist ja mindestens Hand gegen Koje. Ne? Also wenn du da Google Hand gegen Koje, da findest du auf alle Fälle was. Und das wiederum ist es so eine unfassbar geile Überleitung, weil mein Kumpel, unser aller Kumpel, Philipp Pedersen, wer noch
Pille,
genau,
stimmt,
hat mich angeschrieben.
Grüße gehen raus.
Genau. Und mich gebeten, hier mal ein bisschen Werbung für ihn zu machen. Er möchte.
Also die Folge ist doch komplett gesponsert von Philipp Pedersen.
So viel zu unserer journalistischen Integrität, die wir am Anfang noch beweihräuchert haben.
Er möchte Mitte April Irgendwo übersetzen von der deutschen Ostseeküste nach Schweden, gerne irgendwie im Sinne von Hand gegen Koje. Also, wenn da draußen jemand ist, der auch irgendwie gerade von Rügen, Rostock, irgendwie so in der Richtung, Richtung Schweden aufbricht, irgendwann im April, dann möge er sich doch bei uns melden und wir stellen Kontakt zu Philipp her. Der würde nämlich gerne mitsegeln. Geil. Weil der hat nämlich vor, zum Nordkap zu wandern und das Ganze klimaneutral.
Da weiß ich jetzt auch nicht mehr, was ich sagen soll. Ne? Haben wir es geschafft. Ja. Naja, also man kann zusammenfassen, glaube ich, dass wir mindestens drei Sachen vergessen haben. Und genauso wie bei den ganzen Punkten, wo wir nicht so richtig Ahnung haben, aber glauben zu wissen, dass es existiert, sind wir bei dieser Folge noch mehr als bei allen anderen Folgen irgendwie auf eure Mitarbeit angewiesen. Und schreibt uns über die Webseite, das Kontaktformular auf Instagram, auf Facebook oder, ich meine, unsere Telefonnummern sind ja auch in der Republik bekannt, einfach ruft an oder schreibt eine Mail. Weil wir wollen das weitertragen in die Welt und ich weiß nicht, ob wir irgendwann mal ein Follow-up machen oder ob wir es einfach auf der Webseite zusammentragen im Blogartikel. Ich hätte schon Bock, wenn mehr Menschen ihr Geld mit der Segelei verdienen, weil es natürlich auch den Sport besser macht, ne? Wenn mehr, also Professionalisierung ist ja netto, würde ich behaupten, immer positiv. Und da hat Segeln auf jeden Fall auch noch einen weiten Weg vor sich. Und wenn wir den mit der Folge so ein bisschen angestoßen oder nur drei Leute motiviert haben, dann hat sich das schon wieder gelohnt, würde ich sagen. Total.
Also dein Plädoyer in die Richtung, egal was man macht, wenn man irgendwie mal so ein bisschen nachdenkt, irgendwie seinen Bezug zum Segeln wiederzufinden, dann kann man da eine Nische finden, finde ich mega geil. Also da so hatte jeder dann auch die Möglichkeit, irgendwie so ein bisschen sein Hobby zum Beruf zu machen. Das Ganze, der Sport wird professionalisierter dadurch. Boah, also finde ich, bin ich ein großer Fan von. Professionalisierung, super. Die Leute machen Hobby zum Beruf, was Flo gesagt hat. Und wenn ich an meinen Rechtsanwalt in der Segelschule denke, das ist ja auch ein Weg, ne? So ein bisschen nebenberuflich ja. Professionalisieren. Hammer. Und Hand gegen Koje, ne? Für Philipp, nicht vergessen.
Na dann, Jungs, sehen wir uns in zwei Wochen. Jo. Ich freue mich drauf.
Danke.
Ich mich auch da rein.
Ciao, ciao.
Bis dann, haut rein.